Bin begeistert. Bin begeistert, Freunde, liebe Geschwister. Bin begeistert über das, was Jesus unter uns tut und was wir mit Jesus erleben dürfen. Amen.
Amen.
Es ist gut, wenn Menschen erzählen, was Jesus getan hat. Ja? Wir könnten noch mehr erzählen. Aber der Thomas steht da vorne und predigt. Daher, ihr wisst das. Ich liebe euch. Wir werden als Ankündigung, wir werden unseren missionarischen Fokus erweitern und wir werden demnächst euch eine neue Missionarin der Gemeinde vorstellen. Das ist die liebe Ellie. Die ist hier vorne. Sie wird nicht das Mikro bekommen, aus Zeitgründen, sondern sie wird am 12. April zu uns sprechen und ihr Projekt vorstellen und sagen, was sie tun wird in Zukunft. Und wir werden als Gemeinde hinter ihr stehen und sie unterstützen. Sie hat ungefähr das letzte Jahr hier in Wesel verbracht, so plus minus. Und wir haben sie kennen und schätzen gelernt, freuen uns über ihren evangelistischen Eifer. Und mehr Details dazu am 12. April. Amen. Wir waren gestern als Gemeindeleitung auf der Regionalkonferenz des BFPs, des Bundes Fröhlicher Pastoren. Nein, so heißt es nicht, so hieß es in den 80ern. Heute heißen sie Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, so hießen sie auch schon damals. Und der Regionalkongress, der war richtig fett, es war richtig gut. Ja, Hans Jörg war da, Michaela, ein paar Mitarbeiter von Globe waren da. Hey, wart ihr da? War es gut? Es war so gut und komischerweise war das Thema irgendwie auch so der Heilige Geist. Und wir dachten, ja gut, dann sind wir in ein gutes Zeitfenster reingesprungen mit den Predigten und wir sind begeistert über das, was der Heilige Geist tut. Und heute wird es mit dem Heiligen Geist und über den Heiligen Geist weitergehen. Ja? Habt ihr Dinge mit dem Heiligen Geist erlebt? Yeah. Wer hat was erlebt in den letzten Wochen mit dem Heiligen Geist? Wer hat angefangen, in Sprachen zu beten in den letzten Wochen? Ja? Nein, also nicht, wer hat es zum ersten Mal gemacht? Das ist die Frage. Wer hat dir das Geschenk der Sprachenrede bekommen? Hände hoch. Wir danken Jesus dafür. Danken Jesus. Ja, und ich glaube, hey, das ist erst der Anfang. Das ist der Anfang, denn Apostel Paulus sagt, er möchte, dass wir alle in Sprachen beten. Ja? Ja?
Ja.
Sprachengebet ist ganz einfach. Marietta, möchtest du uns in einer Minute erzählen, wie du angefangen hast, in Sprachen zu beten? Das ist ein Überfall, okay? Aber bei denen darf ich das. Ja, also, weil ich sie heute hier sehe. Marietta wird uns ganz kurz erzählen, wie sie in Sprachen angefangen hat zu beten, okay? Danke. Ja, ich weiß.
Bin ich da? Ja. Also, das ist wirklich schon lange her. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war so am Ende meiner Kindergartenzeit oder Anfang Grundschule. Und zwar war das so, meine Schwester hat schon in Sprachen gesprochen. Und abends, wenn wir gebetet haben, vorm Schlafengehen, hat sie teilweise in Sprachen gesprochen. Und was die ältere Schwester kann, das will die Jüngere auch haben. Und so hatten wir in unserer Gemeinde so eine Art Evangelisationszeit und es war so ein Kinderbus, der so Kinderprogramm gemacht hat draußen von unserer Gemeinde und da war die Frage, wer möchte denn das Sprachengebet empfangen? Und dann habe ich mich gemeldet und ja, es wurde für mich gebetet und ich habe es bekommen.
Genau. Ja, vielen Dank. Seht ihr? Das Ganze ist sehr einfach. Ja? Das Ganze ist sehr einfach und der Schlüssel ist, du sollst das glauben. Ja? Wenn du das mit 5 glauben kannst, dann lade ich dich ein, werdet wie die Kinder und glaubt daran, dass Gott euch etwas geben möchte. Ja, und wir werden heute in der Predigt, werde ich nochmal auf das Sprachengebet eingehen und so der Herr mir hilft, werde ich die Predigt kürzen, weil wir schon in der Zeit fortgeschritten sind. Also der gute Wille ist da, okay? Ob das dann durchkommt, gucken wir mal. Ja? Ja. Also, ich möchte, mein Ziel ist heute Morgen, dass wir ein bisschen mehr das Sprachengebet entmystifizieren. Okay? Dass es nicht irgendetwas ist, was du nicht einordnen kannst, ja? Das Sprachengebet ist nichts Mystisches in dem Sinne, etwas, was man nicht so richtig einordnen kann, sondern du kannst es biblisch sehr klar einordnen. Ja? Ich sehe ein paar Gesichter, die uns heute Morgen besuchen, wenn ihr Gäste seid. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen, wenn ihr zum ersten, zweiten, dritten Mal hier seid. Wenn ihr mit dem, was ich heute Morgen predige, gar nichts anfangen könnt, ja, hey, bitte gebt uns eine zweite Chance, kommt einfach nochmal wieder, vielleicht ist das dann klarer. Aber ich sage euch, wir lieben Jesus von ganzem Herzen und das ist das Wichtigste, was wir euch mitgeben und verkündigen können. Es gibt vier verschiedene Stellen im Neuen Testament, die ich hervorheben möchte, nochmal über Sprachengebet. Hans-Jörg hat letzte Woche über Sprachengebet gesprochen und er wird demnächst nochmal einen zweiten Teil da dranhängen und ich hoffe, dass ich ihm mit dem, was ich heute predige, nicht unbedingt dazwischen grätsche. Ja? Also, es gibt vier verschiedene Arten von, sagen wir mal so, ich will mich da versuchen vorsichtig auszudrücken, es gibt vier verschiedene Arten, wie Sprachengebet uns im Neuen Testament begegnet. Und zwar schauen wir uns als erstes an 1. Korinther 14, Vers 22. Ich möchte dem noch etwas vorschieben. Es geht uns als Gemeinde primär darum, dass ihr die Geistestaufe erlebt. Ja, wir haben darüber gesprochen. Es geht uns nicht primär darum, dass ihr in Sprachen betet. Das ist eine sekundäre Auswirkung von dem primär empfangenen von der primär empfangenen Geistestaufe. Okay? Es geht uns nicht in erster Linie darum, dass du in Sprachen betest, sondern es geht uns darum, dass du die Geistestaufe erlebst, was als Auswirkung hat, dass du in neuen Sprachen beten sollst. Und als zweites, was ich nochmal ganz klar festhalten möchte und das auch in die geistliche Welt über unserer Gemeinde proklamiere, ist, dass Geistestaufe nichts zu tun hat mit Macht über Menschen. Ja? Geistestaufe hat nichts zu tun mit Macht über deinen Nächsten. Ja, Gott gibt dir nicht etwas, damit du Macht ausüben kannst über deinen Nächsten. Und wo das geschehen ist, tue ich Buße im Namen Jesu und bete, dass der Herr uns vergibt. Ja, weil es geht bei Geistestaufe darum, dass Jesus Christus groß gemacht wird und nicht derjenige, der hier vorne rumsteht und redet. Ja? Es gibt die Stelle von Simon dem Zauberer, er geht zu den Aposteln und sagt, hey, wie viel soll ich euch bezahlen, damit auch ich die Kraft bekomme, damit Menschen die Geistestaufe bekommen. Und er kriegt eine ganz, ganz harsche Ansage von den Aposteln und sie sagen, du hast überhaupt nichts verstanden. Ja, bei Geistestaufe, bei Gebet für Menschen um Geistestaufe geht es nicht darum, dass ich für jemanden bete und der umfällt. Ja, darum geht es nicht, sondern es geht um Jesus, dass Jesus Gestalt annimmt in deinem Leben. Ja? Und es geht auch nicht darum, dass ich für jemanden bete und er fängt an zu zittern. Darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist Dinge im Leben der Person bewirkt und ob ich da bin oder jemand anders, ist total egal. Es geht nicht um Machtausübung, sondern es geht um Dienst meinem Nächsten gegenüber in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind dazu berufen, einander die Füße zu waschen und nicht übereinander zu herrschen. Ja? Die Herrschaftsfrage ist geklärt. Jesus Christus ist der Name über allen Namen. Amen. Die Herrschaftsfrage ist geklärt in der geistlichen Welt und wir sind dazu berufen, unserem Bruder zu dienen, unserer Schwester zu dienen und nicht über ihn zu herrschen. Egal welche Salbung du mit dir herumträgst, du bist dazu berufen, zu dienen. Amen. Weiter geht's. 1. Korinther 14, 22. Erste Art, wie uns Sprachengebet begegnet. Darum ist die Zungenrede ein Zeichen nicht für die Gläubigen, nicht für uns, die wir glauben, sondern für die Ungläubigen. Die prophetische Rede aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Also Sprachengebet als Zeichen für Ungläubige. Welche Art von Sprachenrede ist hier gemeint? Wir haben über Pfingsten gesprochen. Ja, wir haben den Text vorgelesen und uns kam der biblische Beleg, dass die Apostel alle in neuen Sprachen redeten und die Menschen, die dort waren, sie verstanden. Ja? Die Apostel redeten in neuen Sprachen und die fremden Menschen, die dort waren, die nicht Hebräisch sprachen, verstanden die Sprache, die sie beteten. Und es war ein Zeichen für die Menschen und das Ergebnis war, dass 3000 Menschen sich an diesem Tag bekehrten. Sie gaben ihr Leben Jesus. Ein Zeichen für die Ungläubigen bedeutet, es gibt das Sprachengebet in natürlichen Sprachen. Ja? Ich kann das nicht steuern in dem Sinne. Ich weiß es nicht, was ich bete. Aber es kommt vor, dass der Heilige Geist in einer natürlichen Sprache durch jemanden betet und dies ein Zeichen ist für denjenigen, der es hört. Ja? Beispiel, Sarah hat uns das erzählt. Ein Deutscher saß hinter ihr im Gottesdienst und betete in Lingala. Ja? So, der Deutsche hat kein Lingala gelernt, der betete einfach in Sprachen in Lingala. Und die liebe Sarah hat es einfach verstanden. Warum? Weil sie Lingala spricht. Einfach, oder? Also, es gibt es, dass du in Sprachen betest und eine natürliche, existierende Sprache betest. Ja? Man hört immer wieder Dinge mal von, war jemand im Gottesdienst und er hörte jemanden auf Hebräisch sprechen. Ja? Und weil der Typ Hebräisch konnte, hat er den verstanden. Eine Bekannte meines Bruders hatte den Eindruck, sie sollte ihr Sprachengebet aufnehmen in irgendeiner Translator-App. Ja? Ich habe das auch schon probiert, bei mir hat es nicht geklappt. Bei ihr hat es aber irgendwie geklappt und der Translator hat 3 verschiedene Sprachen aus ihrem Gebet herausgefiltert und das auch übersetzt wohl und es hat auch Sinn ergeben. Ja? Also du kannst im Sprachengebet eine natürlich existierende Sprache sprechen. Ja? Ist es wichtig, ob du die verstehst oder nicht? Nein. Aber Gott kann das für Ungläubige benutzen. Zweiter Text, 1. Korinther 12, Vers 10. Paulus redet über die Geistesgaben. Einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. So, hier geht es in der zweiten Situation um die Gabe der öffentlichen Sprachenrede. Ja, jemand hat den Eindruck, hey, Gott möchte durch das Sprachengebet etwas durch mich sagen. Ja, und zwar für die ganze Gemeinde. Und ich kenne das so, die Person kommt dann nach vorne zu derjenigen Person, die Moderation hat oder wie auch immer und sagt, hey, ich habe ein Wort. Dann nimmt sie das Mikro und redet etwas auf Sprachen. Und dann kommt der spannende Moment, meldet sich jemand und sagt, ja, ich habe da die Auslegung für oder auch nicht. Und da sagt Paulus ganz klar, hey, ihr sollt es nicht ohne Ende machen, sondern ihr sollt es einfach maximal 2 oder 3. Ja, und wenn keine Auslegung kommt, dann sollt ihr still sein. Ja, dann so, das ist so das biblische Limit. Ne? Steht im Wort, haben wir keine Zeit für. Heute näher darauf einzugehen. Also, erstens, sprechen in einer natürlichen Sprache. Zweitens, ich bete etwas auf einer nicht bekannten Sprache im Gottesdienstkontext für die ganze Gemeinde und jemand legt das aus. Ja, sehen wir bisher selten. Und ich sage bisher, weil ich glaube, dass der Heilige Geist sich mehr und mehr Raum schaffen wird unter uns. Amen? Ja? Und ehrlich, ganz, ganz ehrlich, mein Gefühl ist, ja, es passiert mehr. Es passieren mehr Dinge. Ja, gesellschaftlich wird das immer schlechter, aber geistlich wird es immer besser. Ja? Weil die einzige Lösung ist, dass Gott uns Erweckung schenkt und Dinge verändert. Dritte Situation, 1. Korinther 14, die Verse 14 und 15. Denn wenn ich zum Beispiel bete und dabei eine von Gott eingegebene Sprache benutze, betet zwar mein Geist, aber mein Verstand bleibt untätig. Nächste. Was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf die Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Es ist ein persönliches Sprachengebet. Okay, es kann sein, dass dieses, ob es 4 oder 3 sind, dass ich da das nicht ganz klar trennen kann. Okay, vergesst bitte die Aufzählung. Hängt euch da nicht drauf auf, bitte. Also es geht in diesem Text um die persönliche, um dein persönliches Sprachengebet. Ja, du hörst es immer mal wieder, ja, am besten immer mehr. Hörst du dies in Gebetszeiten, du hörst es, dass Menschen in Sprachen singen während des Lobpreises, dass Menschen in Sprachen beten. Und das ist eine persönliche Gebetssprache für dich. Ja? Es ist etwas für dich. Du sollst in Sprachen beten. Und Paulus informiert uns und er sagt, wenn du im Geist betest, dann ist dein Verstand untätig. Ja, es gibt da sogar klinische Untersuchungen zu, wo Menschen in ein bestimmtes System reingeschoben werden und ihr Gehirn analysiert wird beim normalen Gebet und im Sprachengebet. Und beim Sprachengebet ist es tatsächlich so, dass der Frontallappen des Gehirns, wo normalerweise das starke Sprachzentrum sitzt, es fährt runter, es ist weniger durchblutet. Und ein anderes Gebiet im Gehirn, wo Beziehung wahrgenommen wird und Stabilität, emotionale Stabilität wahrgenommen wird, das fährt hoch. Ja? Das zeigt sich durch die Durchblutung. Okay? In dem Moment, in dem du in Sprachen betest, betet nicht dein Verstand. Du betest nicht mit deinem normalen Gehirnteil, ja, sondern etwas anderes findet statt und wir glauben, dass der Geist Gottes durch uns betet und dass sich das anders äußert. Ich kann zum Beispiel persönlich, ich kann in Sprachen beten und nach einer gewissen Zeit, wo ich mich darauf konzentriere, in Sprachen zu beten, kann ich anfangen, mit meinen Gedanken abzuschweifen. Ja? So, ich bete weiter in Sprachen, ich höre nicht auf und ich fange an, bewusst über andere Dinge nachzudenken. Ja? Und dazu lade ich dich ein, dass du einfach mal Deutsch redest mit jemandem und versuchst dabei an etwas anderes zu denken. Ja, das ist schwierig. Okay? Aber beim Sprachengebet funktioniert das, und das ist keine Qualität des Sprachengebets, sondern einfach nur eine Zustandsbeschreibung, ja, damit wir das ein bisschen entmystifizieren. Wenn du in Sprachen betest, betet nicht dein normaler Verstand, wie Paulus uns dies verheißt. In dem Moment, in dem ich in Sprachen bete, fahre ich die Aktivität meines Gehirns runter. Ja? Und dies ist wiederum ein belegter Prozess, dass bei Meditation, wenn Menschen meditieren, ist genau der Gegenteil der Fall oder das Gegenteil der Fall. Ja? Wenn Menschen meditieren und sich auf etwas konzentrieren, fährt der Frontallappen des Gehirns vorne total hoch. Menschen konzentrieren sich total und sie erleben in Meditation, erleben sie ein Verlorensein von Raum und Zeit. Ja, also dieses emotionale Zentrum hinten im Gehirn fährt runter und die Menschen fühlen sich so losgelöst. Ja, wenn du in Sprachen betest, geht es vorne runter und du fühlst dich nicht losgelöst, sondern du fühlst dich mit Gott verbunden. Ja, also völlig entgegengesetzte physikalische Dinge zwischen Meditation und Sprachengebet. Du fährst deine Seele runter. Ja, deine Seele, sie bleibt ohne Frucht in diesem Moment. Dein Verstand, er bleibt ohne Frucht. Ja, und in dem Moment, in dem dein Verstand nicht stillgelegt wird, sondern einfach mal ruhiger fährt, bist du in der Lage, mehr von Gott wahrzunehmen. Ja? Vierte Situation, Römer 8, 26. Doch, wir kommen tatsächlich zu vier Punkten. Natürliche Sprache, Sprachengebet vor der Gemeinde, dein persönliches Sprachengebet und nun in Römer 8, Vers 26 Sprachengebet als Fürbitte. Ja, Gott benutzt dich, er möchte dich in deinem Sprachengebet benutzen, damit du Fürbitte tun kannst für andere Menschen oder für dich, je nachdem. Römer 8, 26 steht, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Der Heilige Geist, er kommt dir in deiner Schwachheit entgegen, wenn du noch nicht mal weißt, was du beten sollst, und er betet durch dich. Ja, er kommt deiner Schwachheit zu Hilfe. Du betest in einer dir nicht bekannten Sprache für dich selber. Ja, und Gott benutzt dich als einen Kanal des Gebetes, der Fürbitte für dein Leben oder für das Leben von anderen Menschen. Und jetzt zu all dem, zu diesen vier Ausrichtungen des Sprachengebets oder der Art und Weise, wie es vorkommt, lesen wir 1. Korinther 14, Vers 2. Und das ist für mich persönlich heute Morgen der wichtigste Vers. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Ja? Im Geist redest du Geheimnisse, wenn du in Sprachen betest. Gott ist ein Gott der Geheimnisse. Ja? Und das soll dich begeistern. Der Heilige Geist, der am Anfang bei der Schöpfung beteiligt war, ja, der Geist Gottes, er ist auf der Erde, er erfüllt dich, du wirst in den Heiligen Geist hineingetauft und der Heilige Geist, der bei der Schöpfung des ganzen Universums beteiligt war, gibt dir als Menschen einen Knopf in die Hand, einen virtuellen Knopf, und sagt, wenn du da drauf drückst und in Sprachen beten willst, dann geht das. Und wenn du keine Lust mehr hast, dann hört das wieder auf. Ich ordne mich dir unter. Ich wiederhole nochmal. Der Geist Gottes, der die Welt geschaffen hat, mit dem Vater und dem Sohn zusammen, er ist so demütig, dass er sich deinem Willen unterordnet, ob du in Sprachen betest oder nicht. Ja? Gott erzwingt dich zu gar nichts. Ja? Gott zwingt dich zu nichts. Sprachengebet ist kein mystischer Moment, wo irgendetwas über dich kommt und du kannst dich nicht mehr kontrollieren und nicht mehr entscheiden und gar nichts funktioniert mehr und so weiter und so fort, sondern der Heilige Geist, er lädt dich ein, Dinge freiwillig zu tun. Gott zwingt nicht. Wer zwingt, ist der Teufel. Ja? Und wenn du Zwang in deinem Leben hast, dann sollst du in Jesus Christus Befreiung davon erleben. Aber Gott ist ein Gott des Freiwilligen. Er sagt, möchtest du das? Und dann steht er liebevoll vor dir und sagt, möchtest du das? Und dann ist es an deiner Zeit zu antworten und zu sagen, nee, möchte ich nicht. Und Gott respektiert das. Oder du sagst, ja, ich möchte das. Wow! Leute, das Leben mit dem Heiligen Geist, es ist dieses Geräusch, was ihr gerade von mir gehört habt. Ja? Es ist begeisternd. Es ist gut. Ich wüsste nicht, wo ich ohne den Heiligen Geist heute wäre. Mensch! Geheimnisse. Es geht um das Wort Geheimnis, dass wir das verstehen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Ich habe ja vorher gefragt, ob jemand eine Käseglocke für mich hat, hat aber keiner, deshalb gibt es dieses Paket. Sieht ein bisschen unromantisch aus, aber es funktioniert hoffentlich. Jedes Beispiel hat seine Grenzen, okay? Konzentriert euch auf den Hauptgedanken. 1. Korinther 2, 7 bis 11. Und es geht um das Wort Geheimnis, auf Griechisch Mysterion. Ja, es geht um dieses Geheimnis. Und wir sagen, oh, Mysterion, das hat was mit mystisch zu tun. Und ich sage dir, nein, es hat nichts mit mystisch zu tun, sondern es ist Mysterion, ein Geheimnis. Und wir werden entdecken, wie der Charakter der Geheimnisse Gottes für uns ist. Seid ihr dabei? Wer mag Geheimnisse? Nein? Ja. Wir werden das Geheimnis Gottes entdecken. 1. Korinther 2, Vers 7 bis 11. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Und jetzt? Wir verkünden ein Geheimnis. Um welches Wort geht es? Mysterion. Genau das gleiche Wort wie vorher. Wenn du in Sprachen betest, betest du Geheimnisse. Okay? Und jetzt sagt Paulus so, jetzt kommen wir mal auf ein Geheimnis. Und wir lesen den Charakter eines Geheimnisses aus dieser Bibelstelle heraus. Okay? Es geht darum, dass du verstehst, was ein göttliches Geheimnis ausmacht. Wir verkünden ein Geheimnis. Den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Also du hast die Möglichkeit, errettet zu werden. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Verborgen. Weiter. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Warum? Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Der Teufel, er hat etwas getan als Herrscher dieser Welt, was er in Wirklichkeit nicht einordnen konnte. Er wusste nicht, was er tut. Sonst hätte er es nicht getan. 1. Korinther 2, Vers 8. 9. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Weiter. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis, Mysterion, durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande. Wer? Nur der Geist Gottes. Denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist, genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Niemand. Wenn du etwas über Gott, den Vater, wissen möchtest, frag wen? Den Heiligen Geist. Warum? Weil er derjenige ist, der die Tiefen Gottes durchsucht. Er durchsucht die Gedanken des Vaters. Wenn du wissen möchtest, was der Vater über dich denkt, wen musst du fragen? Lauter? Ist es schwierig? Vers 8 hat uns gesagt, es ist ein Geheimnis, ja, dass Jesus zur Rettung der Menschheit auf die Erde kommen sollte. Es war ein Geheimnis, Mysterion. Verse 10 und 11 sagen, der Heilige Geist, er enthüllt dieses Geheimnis. Okay? Und zwar enthüllt er etwas, was als Plan schon seit Schöpfung der Erde existierte. Ja? Etwas ist existent, aber es ist verborgen. Und das ist der Charakter des Geheimnisses von Gott. Ja? Jetzt kommt mein Wahnsinnsbeispiel. Einen Mutigen oder eine Mutige bitte. Komme nach vorne. Happy Birthday, komm hoch, liebe Gabi. Wenn sie wüsste, was sie an ihrem Geburtstag tut. Alles gut, Schwester, hey. So, Gabi ist jetzt hier ein Mensch, ja. Und sie bekommt ein Geheimnis von Gott. Okay? Ich bin es nicht, okay? Gabi bekommt ein Geheimnis von Gott. So. Du hast ein Geheimnis von Gott bekommen, ja? Mysterion. Kannst du sehen, was drin ist? Schüttel mal. Ist was drin? Ja? Ist das, was drin ist, für mich möglich, dass ich das austausche? Das bleibt da drin, oder? Warum? Weil ich das reingetan habe. Und genau so legt Gott in seine Geheimnisse Inhalte hinein, die er nicht verändert. Okay? Aber die Frage ist, ob das Geheimnis durch den Heiligen Geist offenbart wird oder nicht. Ja, so lange ist es ein Geheimnis. Und das, was in der Kiste ist, der Plan oder die Eigenschaft dieses Geheimnisses, es bleibt in der Kiste und es ist da drin, völlig unabhängig von der Frage, ob Gabi das aufmacht oder nicht. Und es ist auch nicht die Frage, ob das ihr gehört, weil ich habe ihr das ja gegeben. Es gehört jetzt ihr. Richtig? Ja, du darfst gleich mitnehmen. es gehört ihr und das, was in der Kiste ist, gehört auch ihr, egal ob sie hingeht und die Kiste aufmacht oder nicht, oder ob sie weiß, was da drin ist, es gehört einfach ihr. Und zwar nicht irgendetwas Mystisches, sondern etwas Definiertes. Und so sind Gottes Geheimnisse für mich und für dich. Ja? Gott erlegt eine Wahrheit und sie ist verborgen. Ja? Aber die Wahrheit ist definiert und der Heilige Geist, er offenbart die Wahrheit. Wenn du möchtest, darfst du die Kiste aufmachen. Ja, wenn du möchtest. Das ist ja dein Geschenk. Danke, Gabi, alles gehört dir. Ja? Du darfst dich wieder setzen, vielen Dank, dass du so mutig warst. Ja, man weiß ja bei Thomas nie so immer, ne? Also, egal ob Gabi diese Kiste aufmacht oder nicht, das Geheimnis, was da drin ist, ist da auf jeden Fall drin und das verändert sich nicht. Der Plan Gottes für die Menschheit, Jesus Christus zu senden zur Rettung, er ist in diesem Paket drin. Und ob du dieses Paket aufmachst oder nicht, ist deine Verantwortung. Und wer dir diese Kiste aufmacht und sie offenbart, ist der Heilige Geist. Wozu habe ich euch das gesagt? Wir gehen zurück. Zu 1. Korinther 14, Vers 2, bitte. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Hey, wenn du in Sprachen betest, ja, redest du Geheimnisse. Geheimnisse nicht von Thomas, Geheimnisse nicht von der Christusgemeinde Wesel, sondern Geheimnisse von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, von Gott selbst. Du redest Geheimnisse und es ist nichts Mystisches, sondern du betest etwas, was eine definierte Wahrheit beinhaltet, auch wenn du sie nicht verstehst, weil sie nicht offenbart ist. Aber sie ist in dieser Kiste drin. Und wenn du in Sprachen betest, betest du etwas Sinnvolles von Gott, auch wenn du es nicht verstehst. Und manchmal offenbart uns der Heilige Geist, was wir beten, und manchmal nicht. Ich frage dich und ich möchte dich da anlocken, ja? Ich möchte dich anfüttern, ja? Dass du dich nach Sprachengebet ausstreckst. Das ist die Absicht der Predigt, okay? Es geht darum, dass Gott dir etwas schenken möchte, ja? Was dein Leben beeinflussen und verändern kann. Darum geht es. Wenn du für jemanden betest, ja, was glaubst du ist besser? Dass du nach deinen eigenen Gedanken betest oder dass du Gottes Gedanken über ihn aussprichst? Was ist besser? Du betest jemanden mit für jemanden nach deiner Erkenntnis und deinem Verstand oder du betest in Sprachen und sprichst das aus, was Gott über die Person denkt? Was ist besser? Wenn du in deiner Sprache betest, hast du dein Limit. Richtig? Ich kann einigermaßen Deutsch, aber mein Limit auf Portugiesisch ist niedriger. Ja? Wenn du mit deinem zweijährigen Kind redest, kannst du dem alles sagen. Ne? Wenn dein zweijähriges Kind zu dir redet, kommt da vielleicht, Papa, Papa, du hast, Papa, 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 du hast. Fertig. Was ist besser? Was ist effektiver? Wenn du redest oder wenn dein Kind redet? Und jetzt frage ich dich, was glaubst du denn, was im Gebet effektiver ist, wenn du betest oder wenn du den Heiligen Geist durch dich beten lässt? In der Sprache des Vaters. Hey, du kannst plötzlich kommunikativ auf die Ebene Gottes springen. Ja, Gott, der betet durch dich. Der Heilige Geist, der betet durch dich. Und du betest irgendwelche Sachen, wovon du überhaupt gar keine Ahnung hast, aber sind die Gedanken Gottes, die der Heilige Geist erforscht. Wenn du in Sprachen betest, betest du Geheimnisse. Geheimnisse zwischen dir und Gott. Was ist der Charakter eines Geheimnisses? Soll ich euch mal ein Geheimnis erzählen? Ja? Soll ich das mal machen? Nee, tue ich nicht, weil dann ist kein Geheimnis mehr. Ja, weil du es ja dann verstehst. Ne? Dann ist ja kein Geheimnis mehr, sondern derjenige, der in Sprachen betet, er redet ein Geheimnis zwischen ihm und Gott. Mann, du redest Geheimnisse zwischen dir und Gott. Zwei Personen verstehen dieses Geheimnis. Ja? Oder haben dieses Geheimnis. Gott und du. Ja? Wenn eine dritte Person das weiß, ist es dann noch ein Geheimnis zwischen euch beiden? Versteht der Teufel also, was du in Sprachen betest? Versteht er das? Wenn du in irgendeiner himmlischen Sprache betest, versteht er das? Versteht er die Geheimnisse Gottes? Ich würde sagen, nein, er versteht die nicht. Weil sonst wäre es kein Geheimnis. Ja? Jetzt irgendwie eine natürliche Sprache versteht er natürlich auch. Aber wenn ich in einer himmlischen Sprache bete, was auf dem Herzen des Vaters ist, gehe ich davon aus, dass der Teufel das nicht versteht, weil es ist ein Geheimnis, sagt die Bibel. Wenn du im Geist betest, redest du verborgene Dinge, die klar definiert sind. Was passiert dabei in dir, und damit komme ich zum Ende, was passiert in dir? Ich erlebe das, dass ich in Sprachen bete, über einen längeren Zeitraum, dieser längere Zeitraum sei dir überlassen, wie du den definierst. Der Pastor gestern sagte, er betet dann so 10 bis 12 Stunden in Sprachen. Und er sagt, das bringt ihn so richtig weiter. Also der macht es nicht im Gottesdienst, ne? So. Da hat Paulus auch eine klare Aussage zugetroffen. Aber in seiner Gebetszeit zieht er sich zurück und dann betet er 10 bis 12 Stunden. Er sagt, dann passieren Dinge, ja, wenn er echt viel Zeit in Sprachen betet. Und ich erlebe das so, dass ich in Sprachen bete. Ich gehe meine Runde spazieren im Wald. Ich bete in Sprachen. Und plötzlich kommen mir irgendwelche Gedanken. Ja. Der Geist Gottes, er arbeitet in mir, in meinem Geist. Und dann von meinem Geist fangen an, so Sachen so hoch zu blubbern. Ja? So, das ist so wie so Luftblasen irgendwie, die so aufsteigen. Herr, segne euch mit Geduld. Ja, es ist so, als ob etwas in mir hochsteigt. Plötzlich bekomme ich Informationen von Gott. Ja? Dinge, die ich weiß. Ja, oder Gott gibt mir plötzlich Weisheit für Entscheidung. Ja, es ist die Konsequenz aus meinem Sprachengebet, ja, dass ich Dinge plötzlich anfange zu verstehen, dass Dinge aus meinem Geist aufsteigen in meine Seele, ja, und ich Dinge verstehen kann. Ja, dein Verstand, er bleibt ohne Frucht und du betest Geheimnisse und manchmal offenbart uns der Heilige Geist, was diese Geheimnisse in sich haben. Und wenn er dir das nicht offenbart, ist das auch überhaupt kein Problem. Denn du erbaust dich selber. Wer von euch hat ein Problem? Wer von euch hat eine Herausforderung, wo du sagst, ich brauche echt Hilfe Gottes? Es passiert nichts, okay? Und jetzt frage ich dich, was würdest du davon halten, wenn ein Christ irgendwo am Ende der Welt, von dem du noch nie gehört hast, wenn der in Sprachen betet und der Geist Gottes, der die Gedanken des Vaters durchsucht und erforscht, gibt ihm am Ende der Welt Sprachengebet in seinen Mund, um für dich zu beten, damit deine Herausforderung gelöst wird. Gut? So ist dein himmlischer Vater. So ist Gott. Und er hat uns den Heiligen Geist gegeben, weil er uns liebt und weil er möchte, dass wir auferbaut werden und dass wir gesegnet werden und dass wir echt freigesetzt werden.